Willkommen zurück beim namenlosen Manga-Cast. Ich bin Simon und nach dem Intro erzähle ich euch, was ich mir für die Folge überlegt habe. Make me shut up and kiss me. Make me shut up and kiss me. Ganz kurzer Disclaimer zur Folge. Ich bin ein bisschen erkältet, ein bisschen sehr. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zwischendrin immer mal wieder ein bisschen husten müssen. Meine Atmung zieht wahnsinnig. Also es sind lauter Störgeräusche, an denen ihr euch bitte nicht aufhängt. Und ich bin auch jetzt gerade hier in der Nachtbereitschaft, weil ich zu Hause einfach überhaupt keine Zeit habe, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hänge gerade in einem ganz schrägen 12-Arbeitstage-Marathon drin bis Tag X. Also keine Ahnung, wann ich wieder Zeit haben werde, zu Hause sowas zu machen. Was dann auch bedeutet, dass ich jetzt gar nicht groß die Zeit habe, Husten und Verhaspler und sonst irgendwas rauszuschneiden. Also ihr stört euch einfach nicht daran und wisst, dass es normalerweise ein bisschen anders geht. Und ich bin froh, dass ich die Podcast-Folge nicht verschieben muss. Insofern fangen wir jetzt mal an. Und zwar habe ich ja der Dokumi nur einen ganz kleinen Teil in einer meiner letzten Folgen gewidmet. Und dann dachte ich mir, es ist mal wieder an der Zeit für einen ausführlicheren Convention-Bericht. Und deswegen dreht sich heute alles um die Animagic 23. Aber wie immer gibt's erstmal das Gelesen-Update. Und das möchte ich heute mit einem Anime starten, den mir eine Freundin ans Herz gelegt hat. Wahrscheinlich bedingt durch meine Liebe zu Peter Grill. Und dann durfte ich tatsächlich in den Genuss kommen von Interspecies Reviewers. Hier geht's um eine Abenteurertruppe, die durch fantastische Lande streift und Bordelle testet, die die unterschiedlichsten, Spezies anbietet. Von Feen bis Tentakel-Ladies ist im Prinzip eigentlich alles mit dabei und es ist total albern und richtig, richtig bescheuert. Ich bin aus dem Lachen eigentlich gar nicht mehr rausgekommen. Aber ich bin halt auch irgendwie ich und ich kann in alles und jeden so viel Bedeutung reinpumpen, bis der Genuss nicht nur auf bloßem Spaß basiert, sondern fundamental wichtig für mich ist. Und deswegen stelle ich mir jetzt einfach mal die Aufgabe, Interspecies Reviewers zu einem Manifest zu argumentieren. Und ihr nehmt das jetzt einfach überhaupt nicht ernst. Ich will meinen Spaß mit der Reihe haben, weiterhin. So, wo könnte man ansetzen? Vielleicht bei den Schönheitsidealen, die hier so ein bisschen herausgefordert werden. Denn hier wird einfach alles als begehrenswert hingestellt. Ob es jetzt Mädchen mit sehr wenigen Monster-Attributen sind oder Monster mit sehr wenigen Mädchen-Attributen. Ob alt, ob jung, ob mehr, ob weniger, spielt alles überhaupt keine Rolle. Alles ist heiß und heiß ist in dieser Serie wirklich immer wirklich sehr, sehr gut. Und mehr fällt mir jetzt auch überhaupt nicht ein. Aber ich glaube, der Punkt geht trotzdem an mich. Ich habe meine Wette gegen mich selbst gewonnen. Wow. Habe ich was erreicht in meinem Leben. Entschuldigung. So, als nächstes gibt es ein paar Eindrücke zu einem meiner liebsten, weil absurdesten Isekais, Reborn as a Vending Machine. Hier hatte ich ja schon mal die Novel besprochen und der Titel sagt im Prinzip ja auch schon alles aus. Deswegen halte ich die Inhaltsangabe mal eher kürzer. Es geht um einen Automatenenthusiasten, der stirbt und er wird in einer anderen Welt natürlich wiedergeboren als Verkaufsautomat. Natürlich kann er nicht sprechen, aber er findet Mittel und Wege zur Kommunikation und wird dann von einer Abenteurertruppe als Nahrungsspender mit auf Reisen genommen. Und die Prämisse ist, wie schon gesagt, ziemlich absurd und dafür funktioniert das echt gut. Der Automat hat zum Beispiel ein Power-System und er kann verschiedene Skills wirken und somit seine BegleiterInnen beschützen und unterstützen. Und es ist nicht einfach nur albern, es ist im Prinzip auch teilweise eine echt mitreißende Fantasy-Geschichte. Nur halt mit einem Verkaufsautomaten als Protagonisten. Und wenn der Anime-Release bedeutet, dass die Novel irgendwann tatsächlich fortgesetzt wird, freue ich mich natürlich noch mehr darüber und schaue fleißig weiter und ihr bitte auch, dass ich meine Novels bekomme. Und dann muss ich jetzt noch kurz etwas Anime-unabhängig über die zweite Staffel von Heartstopper sprechen. Das ist ja eine wirklich wahnsinnig tolle Webtoon-Reihe, in deren Zentrum ein junger, queerer Freundeskreis steht, der sich um das Paar Nick und Charlie gebildet hat. Und diese Reihe kann man sowohl auf der Webtoon-App als auch in Buchform genießen und die Serienadaption von Netflix ist für mich tatsächlich eine der besten Adaptionen überhaupt, wenn man das so sagen kann. Auch wenn natürlich ein paar Veränderungen vorgenommen wurden, um das Ganze irgendwie besser ins Serienformat zu bringen, wurde dann doch irgendwie die Seele der Reihe für mich zumindest perfekt eingefangen. Es gibt kein unnötiges Drama, Triggerthemen wie Essstörungen und selbstverletzendes Verhalten werden sehr sensibel behandelt und sind lediglich Facetten der Charaktere und nicht deren komplette Persönlichkeit. Und allgemein gibt es wahnsinnig viel Identifikationspotenzial. Also ich habe es schon mal gesagt über die Serie. Ich will mir gar nicht vorstellen, was das mit mir gemacht hätte, wenn es in meiner Jugend so eine Serie gegeben hätte. Insofern ist das immer auch so ein bisschen Zeitreise in die eigene Schulzeit. Ja, und die Serie zeigt für mich wirklich sehr, sehr gut, dass Themen wie Liebe und Selbstfindung zwar universell sind, aber die speziell queere Erfahrung wird hier nicht negiert. Und das ist ja eine sehr große Leistung. Also ja, anschauen bitte. Wir brauchen weitere Staffeln. Und abgesehen von dem ganzen Animagic-Kram, den ich mir gekauft habe, habe ich tatsächlich auch noch einen Manga gelesen. Und zwar Maria the Virgin Witch. Und hinter dieser Reihe versteckt sich so viel mehr, als dieser sehr, sehr platte Titel vermuten lässt. Die Geschichte spielt während des Hundertjährigen Krieges in Frankreich. Und Maria ist eine junge Hexe, die in einem kleinen Dorf lebt, das sie vor genau diesem Krieg beschützen will. Also eigentlich möchte sie prinzipiell, dass der Krieg endet. Und dafür setzt sie ihre Kräfte ein, um beide Parteien in die Flucht zu schlagen. Und natürlich bleibt sie dabei nicht unbemerkt und so taucht dann irgendwann der Erzengel Michael auf, der die göttliche Ordnung bewahren will, für die sie, warum auch immer, eine Gefahr darstellt. Und er zwingt ihr eine Entscheidung auf. Sie kann entweder Jungfrau bleiben und ihre Hexenkräfte behalten und weiter die Möglichkeit besitzen, zu versuchen, den Krieg mit Magie zu beenden. Oder sie kann sich irgendwann den irdischen Versuchungen hingeben und als Konsequenz ihre Magie verlieren. Und ich hatte bei Titel und Prämisse wirklich absoluten Trash erwartet. Und ich hatte da richtig, richtig Bock drauf. Und dementsprechend war ich dann überrascht. Nicht nur von der Optik, die mir im Manga total zusagt, auch wenn mich die Cover irgendwie nicht so begeistert haben, aber wie in der Geschichte Kritik am mittelalterlichen Glauben, oder besser gesagt, an dessen Auslegung und Umsetzung geübt wird. Das fand ich ziemlich, ziemlich krass. Das ist sehr unverblümt. Allein zum Beispiel die Tatsache, dass sich Maria zwischen Jungfräulichkeit und Hexerei oder körperlichen Begierden und keinen magischen Fähigkeiten entscheiden soll. Da wird dann quasi irgendwie immer eine vermeintliche Sünde mit vermeintlicher Reinheit kombiniert, um sich gegenseitig auszugleichen. Und das ist einfach so. Also absolut bescheuert und zeigt so das ganze Problem im Prinzip auf. Es kommt auch in diesen drei Bänden immer wieder zu Gesprächen, in denen die Personen, die den vermeintlichen Willen Gottes umsetzen sollen, herausgefordert werden und hinterfragt werden. Und irgendwann kommen sie dann ins Zweifeln. Und dabei gibt es hier wenig wirklich böse Menschen. Hier gibt es eigentlich Leute, die sehr fanatisch glauben, das Richtige zu tun und richtig durchsetzen zu wollen. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Auch weil zeichnerisch vor allem in den letzten beiden Bänden das ganze Elend des Krieges, an dem Maria wirklich zu verzweifeln droht, sehr deutlich dargestellt wird. Und eigentlich hätten die drei Bände Großformat verdient, finde ich. Das ist wirklich große Kunst, was da gezeigt wird. Ich bin sehr begeistert von dem Zeichenstil. Und wie ihr merkt, bin ich ausnahmsweise mal wieder am Schwärmen, weswegen ich den Anime auch schon begonnen habe. Aber ich muss sagen, der kommt für mich natürlich nicht an den Manga ran. Der wirkt nicht so düster, der ist ja farbenfroh. Der Manga wirkt wirklich sehr, sehr düster und sehr grimmig. Ja, der Anime ist da einfach ein bisschen lockerer und das gefällt mir nicht. I, Spaß und Lockerheit und so, ne? Nee. Aber. Entschuldigung. Jetzt geht's los mit dem Convention-Bericht zu Animagic 23. Die Convention habe ich ja dieses Jahr schon zum dritten Mal besucht und da die Vorbereitung immer besser läuft, war das ein sehr smoothes Erlebnis dieses Mal. Die Animagic hat ja für mich einen kleinen Ausnahmestatus, weil sie erstens 2019 das Ende meiner Manga-Pause eingeläutet hat und zweitens eben nicht nur in Anführungszeichen Verkaufsmesse und Community-Treffen ist, sondern mit den ganzen Programmpunkten fast schon mehr Festival oder Kulturfest ist. Und im Vergleich zu den letzten beiden Malen war ich dieses Mal auch das komplette Wochenende von Freitag bis Sonntag dort. Bei den ganzen Angeboten war es aber auch wirklich bitter nötig, denn theoretisch hätte man von Freitag bis Sonntag in irgendwelchen Schlangen stehen können für irgendwelche Konzerte oder Panels oder Filmvorführungen oder Acts oder was weiß ich. Aber fangen wir mal von vorne an. Wir sind freitags hin, standen ewig in der Schlange und als wir endlich drin waren, sind wir direkt zum Bring and Buy Stand gegangen, der wie auch schon die letzten Male, wie sage ich das jetzt am besten, streitbar organisiert war. Soll heißen, man geht nicht an den Stand und prügelt sich um die Bände, die man haben möchte, sondern man stellt sich in eine Schlange und wird dann an den ganzen Verkaufstischen vorbeigeführt. Also man hat auch gar nicht groß die Möglichkeit zu überlegen, möchte ich das oder nicht? Oh, ich guck mal, was es weiter hinten gibt. Nein, direkt kaufen oder bleiben lassen. Das ist hier die Devise. Ja, die Schlange war sehr, sehr lang. Um das Ganze mal in Relation zu setzen, der Stand war wirklich nicht besonders groß. Also kein Vergleich zu der Bring and Buy Area auf der Dokumi. Und wir haben nach 3 Stunden Schlange aufgegeben. Also wir haben nicht alles sehen können innerhalb von 3 Stunden. Wir sind dann einfach gegangen, weil Konzerte anstanden. Und gefunden habe ich natürlich trotzdem coole Sachen, die mich wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder dazu verleiten werden, meine Lebenszeit mit Schlange stehen zu verbringen. Übrigens habe ich extra dafür auch ein YouTube-Video online gestellt, um euch auch einen optischen Eindruck von meinen liebsten Animagic-Käufen zu vermitteln, weil ich mir dachte, was bringt's, wenn ich von irgendwelchen tollen Artbooks vorschwärme und ihr überhaupt nicht wisst, wie es aussieht? Ihr müsst ja wissen, was daran so toll ist, damit ihr das verstehen könnt und auch große Fans werdet. Das ist ja hier Sinn und Zweck der Sache. Jetzt aber wieder zu den Bring-and-Buy-Schätzen. Also ich habe 10 Bände der ReZero Light Novel zum halben Preis gefunden, was mich wirklich sehr gefreut hat, denn ich wollte schon länger mal weiterlesen und jetzt kann ich direkt wieder richtig eintauchen. Hier geht's ganz grob gesagt um einen Schüler, der in einer fremden Welt landet und von diesem Zeitpunkt an die Möglichkeit hat, speicherpunktartig immer wieder neu zu starten, sobald er stirbt. Und das kommt leider relativ häufig vor, weil er direkt in verschiedene Intrigen verstrickt wird. Und tatsächlich wird mit dieser Speicherpunkt-Thematik auch gearbeitet. Es ist nicht nur spannend zu lesen, wie er immer neue Strategien erarbeitet und ausprobiert, um sein Ziel zu erreichen. Sein häufiges Ableben beginnt irgendwann auch logischerweise seine Psyche zu formen. Und jetzt kann ich weitere 10 Bände seinem Ableben beiwohnen und mich auf sehr sadistische Art und Weise freuen und unterhalten fühlen. Als nächstes habe ich die Reihe Box of Spirits auf einem der Tische entdeckt. Die Reihe wurde mir jetzt schon sehr, sehr oft empfohlen und die Angebote haben mich bisher nie wirklich überzeugt. Und auf der Animagic wurden mal wieder Träume wahr. Über den Inhalt von Box of Spirits möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten, weil ich glaube, dass man am besten ohne viel Vorwissen an die Reihe herangeht. Ich hänge gerade erst in Band 2 und es gibt so viele Rätsel und Mysterien. Ja, möchte ich aber nicht zu viel vorwegnehmen. Aber grob gesagt geht es um ein Verbrechen, das an einer Schülerin begangen wird. Ihre beste Freundin ist auch darin verwickelt und ein Ermittler versucht, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Es treten dann noch zahlreiche andere skurrile und bizarre Charaktere auf. Und diese Beschreibung wird dem Manga wahrscheinlich überhaupt nicht gerecht. Insofern war das vielleicht ein bisschen unsinnig, das jetzt zu versuchen. Der Manga ist auf jeden Fall sehr, sehr düster, teilweise fast schon widerlich, aber nie so dunkel wie zum Beispiel Manhole. Er bekommt immer im rechtzeitigen Moment die Kurve zur Pulp Fiction, falls ihr damit was anfangen könnt. Ich kann es gerade nicht anders beschreiben. Es verlaufen verschiedene Handlungsstränge parallel und eventuell gibt es auch Zeitsprünge. Wer weiß das hier schon so genau? Auf die Lösung bin ich dann aber richtig gespannt. Mein persönliches Bring-and-Buy-Highlight war aber ein Artbook oder besser gesagt das Artbook schlechthin. Im Vorfeld hatte ich es ja schon in meinem Animagic-Livestream mit Marielle angesprochen. Ich hatte auf dieser Convention eigentlich nur eine Mission und die hieß, ein Kazuya Minakura-Artbook finden. Ich bin da schon ewig auf der Suche nach, weil ich ja so großer Fan ihrer Reihen Sayuki und Wild Adapter und auch ihren Einzelbänden bin, die wir hier bekommen haben. Und zu Wild Adapter gab es tatsächlich das Sugarcoat Artbook für einen unglaublich fairen Preis. Entschuldigung. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin immer noch großer Fan ihrer Kunst. Vielleicht jetzt noch mehr. Diese ausgemergelten Männer, Kette rauchen, gefühlt immer etwas Schmutz über der imaginären Kameralinse. Es ist einfach toll. So viel zu Bring and Buy Stand. Ab jetzt wird die Timeline etwas blurry, aber ich glaube, es ging dann weiter mit Konzerten. Über die 3 Tage verteilt habe ich mir insgesamt 4 Konzerte angesehen, von denen mir das von LMYK besonders gut gefallen hat. Die Musik war super relaxed und teilweise schön emotional. Und genau das hat meine Grundstimmung einfach perfekt getroffen. Ich hätte mir noch locker eine Stunde länger ihre Musik anhören können. Ja, die angepeilten Kinofilme und Panels habe ich dann leider verpasst, weil ich mich einfach nicht rechtzeitig in die Schlangen eingereiht habe. Einerseits schade, weil ich mich sehr auf Sword Art Online Progressive und das Sailor Moon Panel gefreut hatte. Andererseits stehe ich aber auch einfach nicht gerne ewig irgendwo an. Also da bin ich ganz ehrlich. Da ist mir meine Lebenszeit irgendwie zu schade für. Und stattdessen bin ich dann in den Verkaufsräumen ganz entspannt herumgelaufen, habe tolle Menschen getroffen und die Eindrücke aufgesogen. Das entspricht dann auch irgendwie eher mir. Bin einfach nicht so der krass organisierte Mensch. Auch wenn ich dann natürlich gerne von profitiere, wenn andere mehr Plan haben als ich, was sehr häufig der Fall ist. Ja, aber jetzt weg von den spärlich genutzten Programmpunkten hin zu weiteren Highlights. Von Juvantore habe ich ja schon in der letzten Folge geschwärmt. Mein Exemplar habe ich mir dann auch noch von Daniel Eichinger signieren lassen und am nächsten Tag konnte ich ihm direkt sagen, wie überwältigt ich von dem Band war. Das hat mich auch sehr glücklich gemacht, dass ich direkt meine Eindrücke an passender Stelle loswerden konnte. Wir brauchen wirklich mehr von ihm und liebes Egmont-Team, bitte beherzigt das. Vielen Dank schon mal im Voraus. Im Künstlerbereich gab es dann weitere tolle Sachen, also nicht weitere tolle Sachen, was rede ich da? Den ultimativen Jackpot. Luisa Vellontrova war nämlich da. Ich habe ja schon mal einen großen Teil meiner Folge zur Comic-Con 22 in Stuttgart über sie geschwärmt. Insofern versuche ich mich hier etwas zurückzuhalten. Aber ich muss einfach kurz loswerden, dass diese tolle Künstlerin für mich einen absoluten Ausnahmestatus in der Szene besitzt. Die Geschichten sind fantastisch und poetisch und konkret genug erzählt, dass man sich an der Handlung erfreuen kann, aber auch offen und vage genug, um ausreichend Interpretationsspielraum zu haben. Und den liebe ich ja bekanntlich oder auch nicht bekanntlich sehr. Zeichnerisch ist das Ganze häufig so zart, dass man manchmal befürchtet, die Striche könnten von den Seiten fliegen, wenn man zu heftig beim Lesen atmet. So kitschig das jetzt klingt. Ah, ich bin einfach riesiger Fan. Und von ihr habe ich mir dieses Mal den Kurzgeschichtenband End of the World gekauft, da ich alles andere einfach schon besitze. Und ich kann natürlich auch alles andere empfehlen, wenn euch meine Beschreibung irgendwie angesprochen hat. Tut euch keinen Zwang an. Ich werde ihren Tumblr-Account natürlich in die Folgenbeschreibung packen. Dann könnt ihr euch mal schlau machen. In End of the World hat sie 2 Kurzgeschichten gepackt, die im weitesten Sinne etwas mit dem Ende der Welt zu tun haben. Und trotz der Kürze haben sie wirklich nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Und eine der beiden habe ich erst gestern das dritte Mal wieder gelesen. Und jetzt müsst ihr euch hier einen Mic Drop vorstellen, denn mehr muss ich zu dem Band nicht sagen. Ich bin dann auch noch zum Stand von Oroken gegangen, um mir den zweiten Band der neuen Edition von Schattenarie zu besorgen. Fanboy und so. Und diese kurze Vampir-Werwolf-Dreiecksgeschichte, die in Köln spielt, hatte mir damals ja schon recht gut gefallen und endlich kann ich dann Großformat die Zeichnungen auch nochmal richtig genießen und wertschätzen. Und die Geschichte kratzt natürlich ganz gerne mal an der Grenze zum Kitsch und die beiden Bände sind wirklich sehr, sehr gut gefüllt mit Handlung. Aber auch wenn es jetzt wie Kritik klingt, meine ich das eigentlich gar nicht so. Ich finde die beiden Bände richtig toll. Nicht weit weg von der Künstler-Area gab es dann noch einen weiteren kleinen Stand, der auch gebrauchte Manga zu tollen Preisen angeboten hat. Also ihr seht, ich war echt im Schlaraffenland. Ich habe nicht wirklich viel Geld ausgegeben, aber ich war so voll bepackt jeden Tag. Dort habe ich mir dann eine berüchtigte Magical Girl-Reihe gekauft, die mir immer wieder als extrem lustige Genre-Parodie empfohlen wurde. Scissor Sisters heißt die, hat zwei Bände und hier geht es um eine Gruppe von Friseurinnen, die mit magischen Kräften gegen Haarausfall-Aliens vorgeht. Und ja, so wirklich begeistert hat mich das irgendwie nicht. Also ich fand es leider super platt. Und deswegen ist es tatsächlich die erste Reihe dieses Genres, die wahrscheinlich wieder ausziehen darf. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir erzürnen die Genregötter nicht. Wir brauchen weitere tolle Magical Girl-Reihen. Und wir sind dankbar für alles. So, schnell wieder besänftigt. Der Band hatte dann noch zwei tolle Boys Love-Titel, auf die ich schon länger sehr neugierig war. Einmal die zweibändige Reihe The Loudest Whisper von der ab sofort Dämonenkönig-Mangaka. Ich liebe ja ihre Zeichnungen sehr und an den Dämonenkönig-Manga komme ich sicher nie mehr ran. Also ich bin ja Fan der Novel, die hier in Deutschland leider nie abgeschlossen wurde. Manga braucht man gar nicht probieren. Deswegen begnüge ich mich jetzt einfach mit ihren kurzen Boys Love-Titeln, die wir hier bekommen haben. Und im Prinzip scheint das eine Friends-to-Lovers-Geschichte im Highschool-Setting zu sein. Aber ich kann nicht wirklich was dazu sagen, weil ich noch nicht reingelesen habe. Genauso wenig kann ich zu Yellow noch nicht wirklich viel sagen. Das ist auch eine Reihe, die ich mit meiner Animagic-Begleitung Mariella zusammen im Buddyread lesen möchte. Und Mariella wird übrigens, Entschuldigung, die Tage auch einen Stream auf Twitch zu Animagic starten und sie wird euch sicher sehr viel ausführlicher Einblicke in die einzelnen Programmpunkte und Acts geben können. Sie hatte da eine viel größere Ausdauer in Sachen Schlange stehen und hat deswegen auch super viel wahrnehmen können. Ich werde ihren Twitch-Kanal und ihren YouTube-Kanal in die Folgenbeschreibung packen, falls es euch interessiert. Ja, machen wir jetzt aber mal weiter mit den Anime, die ich mir auf der Animagic besorgt habe. Denn natürlich musste ich am Stand von Hardball-Films vorbei. Die Auswahl von denen entspricht einfach sehr meinem Geschmack. Also ich bin großer Fan von denen. Und aufgrund der tollen Angebote, die es zu Animagic gab, mussten da natürlich auch ein paar Sachen mitgenommen werden. Zum Beispiel die zweite Volume von Chibi Maruko-chan oder beide Volumes von Azu Manga Daio. Ersteres dürften wahrscheinlich relativ viele kennen. Chibi Maruko-chan lief ja auch mal bei uns im Fernsehen. Hier begleiten wir den Familienalltag der kleinen Maruko und lernen ganz nebenbei noch ein paar damalige japanische Gepflogenheiten kennen. Die Serie ist super süß und super sympathisch und lustig. Und auf Azu Manga Daio wurde ich aufmerksam, weil die Serie auf einem Manga des Yotsuba-Mangakas basiert. Und da Yotsuba einer meiner ultimativen Schätze und Wohlfühlmanga ist, war der einfach ein absoluter No-Brainer. Also das musste sein, als ich gesehen habe, dass sie ihn da haben, zu so einem tollen Preis. Hier geht es um einen Freundeskreis, der aus Schülerinnen besteht und wir erleben mit ihnen lustige und absurde Situationen. Eine wirkliche Handlung gibt es eigentlich nicht, zumindest bisher nicht. Aber die Serie macht einfach Spaß und die macht glücklich, ähnlich wie halt Yotsuba. Und obwohl ich mich beim Schauen immer wieder davon abhalten musste, das Ganze mit Asobi Asobase zu vergleichen, finde ich es trotzdem richtig super und ich habe jetzt Asobi Asobase nur genannt, weil das halt für mich der ultimative Schulmädchen-Erleben-Schräge-Situation-Anime ist. Ich glaube, ich habe noch nie mehr bei einem Anime lachen müssen als bei dieser Serie und ich hoffe, dass Crunchyroll die Serie noch lange verfügbar hält, dass ich sie immer und immer und immer wieder schauen kann. Aber ja, Azu Manga Daio hat mir bisher viele Nachtbereitschaftsdienste versüßt. Und ich werde mal zaghaft die Fühler nach der Manga-Vorlage ausstrecken. Ich glaube, die ist auch relativ vergriffen. Ich probiere es einfach mal. Zum Schluss musste ich dann jedenfalls auch noch den Schuber der zweiten Peter Grills-Staffel besorgen. Aber hier habe ich auch noch nicht wirklich die Zeit gefunden, reinzuschauen. Huiuiui, Entschuldigung. Ja, irgendwie ist das Ganze jetzt weniger Con-Bericht als Konsumeskalationsbericht geworden, aber gut, dann ist das so. Dann war die Convention auch vielleicht auch einfach eine tolle Konsumeskalation, aber wie gesagt, zu wirklich, wirklich guten Preisen. Also ich habe nicht viel Geld da gelassen. Hat mich sehr gefreut. Was die Convention betrifft, kann ich mich eigentlich jetzt so rückblickend nur noch mal wiederholen. Von allen bisher besuchten Conventions ist und bleibt die Animagic mein absoluter Favorit. Erstens findet sie quasi um die Ecke statt. Ist halt sehr praktisch, wenn man 10 Minuten Rad fahren muss, um dort anzukommen. Zweitens hat das Programm bisher noch nie enttäuscht und drittens ist sie überschaubar genug, dass man tatsächlich auch mal zufällig irgendjemanden über den Weg laufen kann und so dann auch viele tolle Convention-Erinnerungen sammeln kann. Und neben gut gefüllten Taschen und etwas geleerteren Geldbeuteln gibt es wirklich viel zu erleben. Ach so, ja. Und von Chihayafuru gab es leider übrigens nichts. Aber gut, ich bin schon mit dem Sugarcoat Artbook mehr als zufrieden und eigentlich habe ich den Punkt jetzt nur noch eingebracht, um wieder mal zu appellieren. Lest und schaut Chihayafuru. Vielen Dank. Jetzt gibt es noch eine kurze Auflistung der genannten Reihen und Anime. Aber erst muss ich noch mal husten und mich räuspern. Es tut mir leid, gleich habt ihr es geschafft. So, fangen wir mit Interspecies Reviewers an. Dann Reborn as a Vending Machine, Heartstopper, die Serie auf Netflix, den Manga zu Maria the Virgin Witch hatte ich besprochen, die Novels von ReZero, Box of Spirits, Jovantore, End of the World von Luisa Velontrova, Schattenarie, Scissor Sisters, The Loudest Whisper, Yellow, Chibi Maruko-chan, Azumanga Daioh, Peter Grill und natürlich Chihayafuru. Das war es jetzt auch von meiner Seite. Ich hoffe, das ständige Husten und Räuspern hat nicht zu sehr gestört. Ich hoffe, meine belegte Stimme hat nicht so sehr gestört. Eventuell hören wir uns ja in 14 Tagen wieder, dann in gewohnter Gesundheit hoffentlich. Ja, macht euch bis dahin bitte die Zeit, die ihr braucht. Tschüss. Make me shut up and kiss me. Make me shut up and kiss me.